Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Jessica Sturmberg. Guten Abend. Ein dramatisches Finale gab es heute in der zweiten Fußball-Bundesliga. Da war zwischenzeitlich alles möglich. Am Ende ist der SC Paderborn trotz Niederlage das glückliche Team, das zusammen mit dem ersten FC Köln in die erste Liga aufsteigt. Paderborns Mittelfeldspieler Sebastian Vassiliadis.
Ja, ist unfassbar, ne? Also ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Es ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, vor allem auch, wenn du hier 3-1 verlierst, dann trotzdem aufzusteigen ist. Fühlt sich super an.
Union Berlin ist der Gegner des VfB Stuttgart in der Relegation. Darauf schauen wir gleich ausführlich. Und wir blicken auch auf den ersten FC Kaiserslautern in Liga 3. Der Traditionsverein hat zwar jetzt einen Investor, der die nötige Finanzhilfe leistet, damit der Club die Lizenz für die nächste Saison erhält und auch eine Insolvenz vermieden wird. Aber es gab darum viel Streit. Die Hintergründe, die beleuchten wir hier. Im Schlussspurt in der türkischen Liga treffen jetzt gerade Galatasaray Istanbul und der Erdoğan-nahe Club Istanbul Başakşehir hier aufeinander. Die beiden Teams werden die Meisterschaft in dieser Partie wohl ausmachen. Aber noch mehr als die Meisterschaftsentscheidung wird sich auch zeigen, wie groß der Unmut vieler Fans ist über die erneute Bürgermeisterwahl. Zuletzt gab es wieder laute Stimmen gegen Erdoğan auf den Rängen. Wie geht das weiter? Welchen Einfluss haben die Fußballfans? Der trockene Sommer im vergangenen Jahr hat seine Spuren auch bei den Reitclubs hinterlassen. Diese hatten zum Teil große Not, Futter für die Tiere zu bekommen. Das war besonders in Schweden problematisch. Auch darauf gehen wir ein. Bevor wir auf die Spiele in der zweiten Liga schauen, zunächst nochmal ein kurzer Rückblick auf die Meisterschaftsentscheidung gestern in der ersten Fußball-Bundesliga. Auch wenn es ja bis zum Schluss offen war, der FC Bayern München hat in einer Saison ohne große Neuinvestitionen, der sich der Verein ja so etwas wie eine inhaltliche Atempause gegeben hatte, wieder die Meisterschale geholt. Patrick Schmid.
Dann kommt Neuer in Richtung Ribéry, Rafinha und Robben und jetzt hauen alle drei die Schale nach oben und dann fließen die ersten kleinen Tränchen.
Hochwasser in den Augen vieler Fans und Spieler wie dem verabschiedeten Franck Ribéry. Das hat man beim oft so abgeklärten FC Bayern lange nicht gesehen.
Dankeschön, die Familie Ribéry, sie lieben euch. Mia Samia!
Wenn ein Hollywood-Regisseur Regie geführt hätte, dann hätte er das Spiel so gemacht, dass Arjen und Frank, die reinkommen und beide und Frank ein Wahnsinnstor und Arjen auch. Wenn das so passiert, dann gehen einem halt die Tränen durch.
Große Gefühle bei Präsident Uli Hoeneß, bebende Lippen und glänzende Augen auch bei Arjen Robben vor und nach seinem letzten Heimspiel.
5-1 Meisterschaft, das ist natürlich Wahnsinn, wenn man so abschließen kann. Das war wunderschön.
Das war das Größte für mich nach dem Champions League-Sieg, das Allergrößte.
Das ist ein Wahnsinn, wirklich, sowas kann man nicht erleben, wenn man nicht live dabei ist. Als Bayern-Fan, mehr geht nicht, mehr geht nicht.
Wir haben wirklich, wir sind ehrlich, auch Tränen in den Augen gehabt.
Ja.
Und wie stand es eigentlich um den Gefühlshaushalt von Bayern-Trainer Niko Kovac? Seine Augen waren zwar glasig, aber ausgeflippt ist er nicht nach seiner ersten deutschen Meisterschaft.
Vielleicht würde es mehr auffallen, wenn ich jetzt mit einer roten Nase hier rumlaufen würde und mit einem Karnevalshut. Ich bin natürlich glücklich. Es ist noch nicht so, dass ich sage, ich explodiere jetzt, dass ich Ihnen das zeige. Aber dieses Jahr war sehr, sehr anstrengend und man sieht es wahrscheinlich auch an meinen Haaren und an meinem Bart.
Wo in den letzten Monaten viele graue Härchen dazugekommen sind. Ob Kovac auch in der nächsten Saison die Bayern trainiert, ist nach wie vor offen. Anders als der zurückhaltende Coach ließen es die Spieler bei der ersten Meisterschaft daheim seit 19 Jahren richtig krachen. Erst in der Kabine, dann beim Fanfest auf dem Münchner Nockerberg. Und zum Schluss noch auf einer internen Feier. Auch dort ist mit Sicherheit noch einiges geflossen. Wahrscheinlich aber mehr Kaltgetränke als Freudentränen.
Und wie attraktiv der FC Bayern München weiterhin für die Sponsoren ist, das zeigt sich auch in einem Wettbieten um den FC Bayern. Da gab es nämlich jetzt gerade eine überraschende Wende. Anders als erwartet waren die Münchner noch länger mit Audi und nicht mit BMW. Das geplante Sponsorengeschäft, nämlich zwischen dem FC Bayern München und dem Münchner Autokonzern, ist überraschend geplatzt. Darüber hatte die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, zunächst berichtet. Und jetzt kommen wir zur zweiten Liga. Es war ein Fernduell zwischen dem SC Paderborn und Union Berlin. Die Paderborner hatten die bessere Ausgangssituation mit einem Punkt Vorsprung und der besseren Tordifferenz, bevor es dann heute Nachmittag angepfiffen wurde, die Partien. Und die Paderborner spielten bei Dynamo Dresden. Dresden zeigte sich allerdings als sehr hartnäckiger Gegner und auch wenn es eigentlich um nichts mehr für Dresden ging, als einen guten Saisonabschluss. Andreas Friebel.
Was für ein Fußballmärchen. Paderborn gelingt der Durchmarsch von der dritten in die erste Liga. Obwohl das Team von Steffen Baumgart in Dresden mit 1:3 verlor, reichte es für Platz 2 und damit für den Aufstieg in das Fußball-Oberhaus. Das Spiel ist schnell erzählt. Clement brachte die Gäste nach 11 Minuten in Führung. Dann wurde Dynamo aber besser. Baris Atik erzielte einen Hattrick, als er in der 19., 37. und 64. Minute zum 3:1 Endstand traf. Den Ostwestfalen war das aber egal, Union spielte nur unentschieden und so kehrt Paderborn nach 4 Jahren in die Bundesliga zurück.
Nach dem Spiel hat mein Kollege Marc Eschweiler mit Paderborns Urgestein Uwe Hünemeyer gesprochen.
Uwe Hünemeyer, was für ein Finish heute. 2014 standen Sie auch auf dem Rasen, da haben Sie es aus eigener Kraft geschafft damals, 2:1 gegen Aalen. Heute verloren, trotzdem aufgestiegen, Ergebnis egal, Freude pur.
Ja, absolut. Klar, wir waren heute auf ein Ergebnis aus Bochum angewiesen. Bei uns war heute irgendwie gefühlt, wir sind gut reingekommen, aber insgesamt waren wir heute nicht so im Spiel. Aber ganz ehrlich, das ist gerade völlig egal. Wir sind aufgestiegen. Wenn man diese Emotionen sieht, diese Fans, wie sie unter uns stehen, überragend. Der Verein hat sich überragend entwickelt in den letzten 2 Jahren. Wirklich von fast dem Tod von der Klippe gesprungen und jetzt so zurückzukommen, ist einfach überragend. Ja, nach dem Schlusspfiff war einfach nur irgendwie einen Monitor zu finden, zu gucken, wie das Spiel in Bochum läuft. Wir haben dann, ich glaube, bei einem unserer Doktoren, der hat ein Handy an, da war noch 1 Minute zu spielen. Da standen wir dann alle mit, glaube 50 Leuten drumherum. Und da haben wir schon von draußen gehört, dass es anscheinend vorbei war. Da war das Spiel noch am Laufen und dann sind wir alle rausgerannt. Das war pure Emotion. Ist einfach geil. Aufstieg ist einfach sensationell.
Ja, und so groß die Emotionen beim SC Paderborn sind, natürlich sind die Emotionen bei Union Berlin so ein bisschen das Gegenteil, auch wenn sie natürlich noch die Chance haben, aufzusteigen. Paderborn steigt also jetzt mit Köln auf, trotz dieser Niederlage. Aber Union hätte beim VfL Bochum auch den direkten Aufstieg klar machen können. Haben sie aber nicht. Es kam zu einem 2:2. Und warum es nicht mehr wurde, dazu Stefanie Bartschik.
Am Ende ließen sich die Spieler des 1. FC Union feiern und aufbauen von den eigenen Fans für eine Aufholjagd, die nicht mit dem Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz belohnt wurde. Bochum in der ersten Hälfte bissiger, mit dem verdienten 1:0 durch Lucilla in der 24. Minute. Union fand danach kaum eine Lücke im Spiel nach vorne. Kurz nach der Pause der Blackout von Unionsgrischer Prömel im Strafraum. Er riss Hinterseher um, den fälligen Strafstoß verwandelte Ganvula. Erst als der Bochumer Offensivspieler in der 71. Minute mit Gelbrot vom Platz flog, drehten die Eisernen auf. Prömel mit einem Kunstschuss und Mees aus 12 Metern drehten das 0:2 in ein 2:2. Aber die Aufholjagd kam am Ende zu spät.
Ja, die Aufholjagd kam zu spät und natürlich ist der Frust jetzt ganz groß und darüber wollen wir sprechen mit dem Stadionsprecher von Union Berlin, Christian Arbeit. Herr Arbeit, wie groß ist denn der Frust gerade?
Na, die Enttäuschung ist schon spürbar, ist doch klar. Wir wären ja alle gerne direkt aufgestiegen und es hätte die Möglichkeit ja gegeben durch die Niederlage von Paderborn. Aber gut, wir haben das Spiel nicht gewonnen und am Ende ist es Sport. Ja, damit muss man natürlich auch rechnen. Es war aber klar, wir haben auch die Chance in der Relegation und die wollen wir jetzt nutzen.
Ja, ist das Hinspiel am Donnerstag bereits schon, am Donnerstagabend gegen den VfB Stuttgart. Wie sehen Sie denn die Chancen von Union Berlin bei Stuttgart zu gewinnen?
Ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir Stuttgart auch in der zweiten Liga hatten. Da haben Stuttgart zwar nicht gewonnen, aber auch nicht so schlecht gespielt. Zu Hause haben wir sie geschlagen. Stuttgart hat keine überragende Saison gespielt. Das ist so, aber trotzdem sind sie natürlich der Favorit. Aber man hat in jedem Spiel eine Chance. Das hat man heute für Bochum gesehen, das hat man heute auch in Dresden gesehen, für Dynamo Dresden. Also wir fahren ohne Angst dahin. Wir wollen auch da eine gute Vorlage liefern, um dann am Montag zu Hause den Aufstieg zu feiern.
Ja, das Rückspiel, Sie haben es schon gesagt, das ist dann am Montag drauf, am 27. Mai. Nun hat ja strukturell immer so ein Erstligist doch die Vorteile auf seiner Seite. Welche Argumente hat denn Union?
Wir haben eine tolle Saison gespielt und wollen sie krönen am Ende. Ja, das ist, glaube ich, Motivation genug für alle. Die Jungs bei uns können Geschichte schreiben, können die ersten Unioner sein, die in die Bundesliga aufsteigen. Und bei einem Heimspiel als Abschluss mache ich mir keine Sorgen. Die alte Försterei wird in Minuten ausverkauft sein. Es wird höllisch laut werden. Es wird ein großartiger Abend. Und wir hoffen einfach, dass wir am Ende doch noch was zum Jubeln haben, nachdem es heute schon ein sehr tragischer Tag war. Das muss man schon sagen.
Die Saison war ja für Union Berlin schon bedeutend. Also wenn man mal schaut, die wenigsten Gegentore aller 18 Zweitligisten. Was macht dieses Team vor allen Dingen in der Abwehr so besonders stark?
Ja, ich glaube, das ist am Ende auf die Philosophie des Trainers auch zurückzuführen. Ja, also er steht für Ruhe, er steht für Besonnenheit, für gute Organisation. Das ist so ein bisschen auch ein Gegenstück zu dem Hurra-Fußball von Paderborn, die eher selber 5 bis 8 Tore schießen, dort 3 reinkriegen. Beides hat Erfolg. Paderborn noch einen kleinen Hauch mehr in diesem Jahr oder im bisherigen Verlauf. Wir versuchen im Umfeld der Relegation noch zu zeigen, dass auch das andere funktionieren kann. Also wir schauen mal. In Stuttgart stabil stehen, ein gutes Ergebnis liefern und dann zu Hause gewinnen, das wär's doch.
Was ja interessant war, es gab ja heute ein Fernduell mit dem SC Paderborn und dessen Trainer Steffen Baumgart spielt ja auch bei Union Berlin eigentlich eine sehr bedeutende Rolle. Wie groß ist die Bedeutung von Steffen Baumgart, dem Trainer des Gegners, heute noch bei Union?
Alle mögen ihn sehr gerne. Er hat 2 Jahre bei uns gespielt, war in 2 Jahren der Spieler des Jahres, sofort in den Ratten gespielt. Doch.
Jetzt ist die Leitung, glaube ich, nicht mit.
Ja?
Wir konnten Sie gerade kurz nicht hören. Vielleicht können Sie gerade noch mal neu ansetzen.
Ja, selbstverständlich. Ja, Steffen Baumgart hat 2 Jahre bei uns gespielt, hat sich mit seiner Art in die Herzen der Menschen gespielt, war 2-mal der Spieler des Jahres, aber auch der Trainer auf Seiten der Dresdner und hat seine Spuren bei uns hinterlassen. Auch Christian Fiel war sehr populär bei uns in seiner Zeit, bevor er dann, Ironie des Schicksals, von Union zum VfL Bochum gewechselt ist. Schon ein sehr lustiger Kreis heute.
In der Tat. Und es war auch ein sehr interessantes Ligafinale. Sie haben ja sicherlich auch sehr häufig auf die Anzeigetafel geschaut, wie es auf den anderen Plätzen steht.
Na klar. Das macht man natürlich, ist ja logisch. Insbesondere, wenn man noch auf ein anderes Ergebnis angewiesen ist. Aber wir haben das im Vorfeld gesagt, unser Trainer hat im Vorfeld gesagt, es kommt darauf an, die eigene Aufgabe zu lösen. Das haben wir leider nicht in vollem Umfang geschafft. Und deshalb müssen wir noch in die Verlängerung.
Woran hat es gelegen?
Tja, gute Frage. Die einzige Antwort ist immer, der Gegner hat es gut gemacht, hat 2-0 geführt. Dann wird es ganz schwer, auch in Bochum. Man kann jetzt auch mal nachgucken, wie viele Punkte Bochum zu Hause geholt hat. Das sind ganz schön viele. Sie sind eine gute, heimstarke Mannschaft. Und sie haben vorher auch gesagt, sie wollen nicht abschenken. Sie wollen nicht in Urlaubsmodus schalten, sondern einen fairen, sportlichen Wettkampf liefern. Wir haben uns schwer getan, hatten Chancen. Die sind nicht reingegangen. Manuel Riemann im Bochumer Tor hat überragend gehalten. Und es hätte trotzdem fast noch klappen können. Also nach dem 2:2 Ausgleich hatten wir noch ein Minütchen, haben auch alles versucht, alles nach vorne geworfen. Aber ein drittes Mal wollte der Ball dann offenbar doch nicht über die Linie.
Noch ganz kurz, Sie haben es schon angerissen, aber die Bedeutung, sollte es denn jetzt klappen, doch noch gegen den VfB Stuttgart in die erste Liga aufzusteigen. Welche Bedeutung hat das vor allen Dingen für Union Berlin mit dieser Vergangenheit dieses Vereins?
Ach, das wäre überragend, einfach weil wir ein Verein waren, der immer auch zu DDR-Zeiten darum gekämpft hat, erstklassig zu spielen, das in der DDR auch oft geschafft hat. Seit der Wiedervereinigung haben wir es noch nicht geschafft, haben uns stabil jetzt gehalten in der 2. Liga, sind da jetzt 10 Jahre dabei. Wir haben einfach eine große Sehnsucht danach, auch mal woanders hinzufahren und das nächste schöne Erlebnis zu genießen. Das wollen wir schaffen. Die Voraussetzungen sind da. Wir haben den VfB Stuttgart vor Augen und wir wollen versuchen, mit ihm zu tauschen.
Sagt Christian Arbeit, der Stadionsprecher von Union Berlin, den wir auf der Heimfahrt von Bochum nach Berlin erreicht haben und deswegen auch die nicht ganz optimale Leitung. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ja, auf den oberen Rängen ist also alles klar. Auf den unteren Rängen standen die beiden Absteiger, 1. FC Magdeburg und MSV Duisburg, schon fest. Offen war jetzt noch die Frage, wer muss in die Abstiegsrelegation? Und das wurde im Fernduell zwischen dem SV Sandhausen und dem FC Ingolstadt entschieden. Sandhausen war zu Gast bei Jan Regensburg. Erich Wartusch.
Mit einer kämpferischen Leistung in Regensburg hält der SV Sandhausen die 2. Liga, muss nicht in die Relegationsspiele. 2:2 die Partie und beide Mannschaften haben jeweils einen Doppeltorschützen. Beim SV Sandhausen der Mann des Tages, Kevin Behrens, nach 5 Minuten schon mit einem Heber zum 1:0. Und dann 5 Minuten vor dem Ende ist es wieder Behrens mit einem Kopfball, der die Sandhäuser jubeln lässt. Auf der anderen Seite ist es Hamadi Al-Ghadioui, der 2 Treffer für die Regensburger markiert, die eigentlich die bessere Mannschaft sind, aber Sandhausen Sandhausen hält gut dagegen und Sandhausen schafft es, in der zweiten Liga zu bleiben, während Regensburg die beste Saison in der zweiten Bundesliga in der Vereinsgeschichte spielt.
Ja, große Erleichterung natürlich beim Trainer Uwe Koschinat vom SV Sandhausen.
Da fallen schon sehr, sehr viele Steine vom Herzen. Aber gerade in dieser sehr turbulenten Situation muss man logischerweise auch sofort die Ereignisse, die auf den Plätzen stattgefunden haben, muss man schnell umwandeln in eine taktisch neue Formation, weil dann waren wir schon gezwungen, den Ausgleich zu machen, um es in der eigenen Hand zu haben.
Ja, der FC Ingolstadt, der hatte es nicht in der eigenen Hand, der Konkurrent um den Klassenerhalt. Der hatte ein Auswärtsspiel, war zu Gast beim ersten FC Heidenheim, Detlef Lindner.
4:2 für den FC Heidenheim und es war klar, Ingolstadt muss in die Abstiegsrelegation hinein gegen Wien Wiesbaden und das nach einer tollen Aufholjagd. Denn Heidenheim führte bis zur Pause mit 2:0, war hoch überlegen. Erst dann packte Ingolstadt den Kampf, den Willen, die Einsatzbereitschaft raus und plötzlich stand es 2:2, denn da hatte Marcel Gauss mit einem abgefälschten Ball dieses 2:2 gemacht. Doch dann Arne Feig mit dem 3:2 und die Entscheidung kurz vor Spielende. Leipertz, der eingewechselte, zum 4:2.
Wahrscheinlich hat es Thomas Oral, der Trainer vom FC Ingolstadt, schon ein bisschen geahnt, dass es dazu kommen würde. Er nimmt das gefasst auf.
Wir waren ja auch angewiesen auf andere Ergebnisse und ich denke, dass wir gerade in den letzten Wochen doch alles dafür getan haben, dass wir uns eine große Chance bewahren, die Zweitliga zu halten.
Damit kommt es also in der Relegation zwischen zweiter und dritter Liga zum Spiel FC Ingolstadt gegen SV Wien Wiesbaden. Und in der zweiten Liga, da hat ja auch der HSV so gefiebert, ob er es schaffen würde. Es war letzte Woche eigentlich dann schon klar, das Torverhältnis, das war einfach nicht mehr zu machen. Aufstieg ist geplatzt, aber zum Saisonabschluss gab es nochmal ein 3:0 gegen Absteiger Duisburg. Mats Nicholson.
Zum Schluss gibt es tatsächlich nochmal Applaus für den HSV. 3:0 am Ende und es wurde tatsächlich nochmal richtig emotional. Denn Fiete Arp, der junge HSV-Stürmer, er selber ja als Kind großer HSV-Fan gewesen, trifft in seiner letzten Partie für den HSV sein erstes Saisontor. Er traf in der 63. Minute zum 3:0 und danach kamen ihm auch sofort die Tränen. Dann wurde es also tatsächlich nochmal emotional in diesem Spiel, in dem es eigentlich um nichts mehr ging. Die anderen Tore für die Hamburger durch Lacroix und durch Winsheimer, Duisburg über weite Strecken harmlos und chancenlos. Der HSV schafft einen versöhnlichen Saisonabschluss.
Im Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Köln war auch schon alles entschieden. Köln steigt auf, Magdeburg ab und trotzdem war es kein ruhiges Spiel in Magdeburg. Jan Günther.
Losgelöst von allen Tabellenzwängen entwickelte sich in Magdeburg von der ersten Sekunde an ein munteres Fußballspiel. Absteiger FCM hatte schon nach 90 Sekunden zwei Chancen herausgearbeitet. Der erste Treffer fiel jedoch wenig später auf der anderen Seite. Dritte Minute nach Flanke Kainz brachte Terodde den Bundesliga-Aufsteiger aus Köln per Kopf mit 1:0 in Führung. Im zweiten Durchgang erst der Ausgleich für Magdeburg durch Lohkämper, gefolgt von einer mehrminütigen Spielunterbrechung nach Pyrotechnik-Einsatz in beiden Fanlagern. Sportlich passierte nicht mehr viel. Magdeburg und Köln trennen sich 1:1.
Und der Vollständigkeit halber auch noch die weiteren Ergebnisse heute, die aber alle nicht mehr die große Bedeutung hatten. Bielefeld gewinnt 1:0 gegen Holstein Kiel. Darmstadt gewinnt ebenfalls 1:0 gegen Erzgebirge Aue. Und Greuther Fürth 2:1 gegen den FC St. Pauli. Die Relegationspaarung zwischen zweiter und dritter Liga habe ich vorhin schon genannt. Ingolstadt gegen Wiesbaden und als Aufsteiger in die zweite Liga stehen ja auch schon fest Osnabrück und der Karlsruher SC. Und die Absteiger sind Cottbus, Sportfreunde Lotte, Fortuna Köln und VfR Aalen. Der erste FC Kaiserslautern hat die dritte Liga auf Platz 9 beendet. Gestern mit einem 4:2-Sieg gegen den SV Meppen. Für den Traditionsverein steht am kommenden Wochenende noch das Finale im Verbandspokal auf dem Programm. Womit der Club aber zuletzt mehr Aufsehen sorgte, war das Gezerre um Investoren und dringend benötigtes Geld. Im schlimmsten Fall hätte dem FCK sogar die Insolvenz gedroht. Jedenfalls war die Drittliga-Lizenz in Gefahr. Jetzt hat sich das am Freitag alles geklärt. Der luxemburgische Milliardär Flavio Becker hat letzten Endes den Zuschlag bekommen. Eine lokale Investorengruppe kam dagegen nicht zum Zug. Das war auch im Gespräch in der Regelung der Finanzen. Vorausgegangen war eine regelrechte Schlammschlacht im Beirat und Geschäftsführung. Was bedeutet nun die jetzige Lösung? Welche Interessen hat der neue Investor und wer verfolgt eigentlich da welche Ziele? Sina Weber ist dem nachgegangen.
Die Lizenz für die kommende Drittligasaison scheint mit dem Einstieg von Flavio Becker beim 1. FC Kaiserslautern gesichert. Der neue Investor der Roten Teufel kommt aus Luxemburg und hat italienische Wurzeln. Der 56-Jährige ließ am Freitag mitteilen, es sei nicht sein Ziel, beim FCK ausschließlich Feuerwehrmann zu spielen. Er wolle den Club langfristig begleiten, mit dem Ziel, irgendwann in die erste Bundesliga zurückzukehren. Klingt gut, doch die Fans des 1. FC Kaiserslautern sind noch unentschieden, was sie vom neuen Investor halten sollen.
Da habe ich kein Problem mit, weil der Mann hat genügend Geld, der will natürlich irgendwann hier auch Geld verdienen, wahrscheinlich mit den Immobilien, die er machen will rund ums Stadion.
Ich bin tief traurig, dass es dieser Investor ist, weil ich sage ganz ehrlich, ich habe kein so großes Vertrauen, ich kenne ihn nicht, ich kenne seine, was er tut nicht. Da wäre es für mich besser gewesen aus der Region, wenn sie dasselbe geleistet hätten.
Was die optimale Lösung ist, das wird sich rausstellen in ein paar Jahren. Aber im Moment sieht es so aus, dass der Herr Becker der bessere Investor ist.
Fest steht, Sport ist für Flavio Becker kein Neuland. Sein Einstieg beim FCK reiht sich ein in eine Vielzahl anderer sportlicher Engagements, sagt der kaufmännische Geschäftsführer des 1. FC Kaiserslautern, Michael Klatt.
Natürlich haben wir uns auch kundig gemacht, haben festgestellt, dass im Radsport erfolgreich, beim Motorsport und auch in anderen Fußballvereinen. Und da merkt man dann schon, mit welchem Ehrgeiz, mit welchem Elan er diese Themen angeht. Und in den meisten Fällen ist es ja so, da wo Flavio Becker ist, ist Erfolg. Ich hoffe, dass es beim FCK genauso sein wird.
Zunächst wird Flavio Becker dem FCK mit einem 2,6 Millionen Euro Darlehen die Lizenz sichern. In den kommenden 5 Jahren sollen dann mehr als 20 Millionen Euro in den Club fließen, sagt Klatt. Neben sportlichen Erfolgen und der Möglichkeit, seinen Energydrink Leopard in den deutschen Markt zu bringen, sieht Becker in Kaiserslautern aber offenbar noch mehr Möglichkeiten, Geschäfte zu machen, erklärt Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel.
Flavio Becker hat natürlich mehr vor, wie in den FCK zu investieren, also in die Mannschaft zu investieren. Er interessiert sich für Flächen in der Stadt. Da sind Verhandlungen geführt worden. Wir haben das Gelände vorgestellt. Und ich denke, das wird auch der nächste Schritt sein, dass wir mit Flavio Becker da wieder zusammenkommen in allernächster Zeit.
Konkret geht es um das Gelände des ehemaligen Nähmaschinenherstellers Pfaff. Ein Sahnestück mitten in Kaiserslautern, das mit großem Aufwand erschlossen wird und das zu einem Vorzeigeobjekt der Stadt werden soll. Außerdem soll Becker auch Interesse an weiteren Grundstücken rund um das Fritz-Walter-Stadion sowie am Stadion selbst haben. Die Verhandlungen mit Becker über einen Einstieg beim FCK haben unter anderem die beiden Geschäftsführer Martin Bader und Michael Klatt geführt. In einem sogenannten Letter of Intent, in dem beide Seiten bestätigen, dass sie beabsichtigen, einen Vertrag zu schließen, stand dann die Forderung Beckers, dass Aufsichts- und Beiratsmitglied Michael Littich zurücktreten solle. Becker soll Littich als Unruhefaktor wahrgenommen haben. Allerdings haben sich die beiden nie persönlich getroffen. Eine unerwartete Wendung, erklärt FCK-Geschäftsführer Klatt.
Es wurde dann Thema Ende April, Anfang Mai, als die gesamte Geschäftsführung zur Disposition gestellt wurde in der Öffentlichkeit. Da hat der Investor gesagt, ich möchte mit dem Verhandlungsteam auch künftig zusammenarbeiten. Und im Grunde genommen ist seine Bedingung so zu interpretieren gewesen, so habe ich es zumindest verstanden, dass er Ruhe in dem Verein haben will, damit man sich auf die Themen konzentrieren kann, die für uns wichtig sind und in Ruhe an diesen Themen arbeiten kann.
Nachdem Michael Littich, der in Kaiserslautern für die CDU im Stadtrat sitzt und deren Spitzenkandidat ist, einen Rücktritt abgelehnt hatte, stand die Lizenz für den FCK wieder auf der Kippe. Denn, so hieß es zunächst, Flavio Becker wolle unter diesen Umständen nicht mehr einsteigen. Auf einer Sitzung zauberte Littich dann regionale Geldgeber aus dem Hut. Die sollen ein ähnliches Angebot wie zuvor Becker unterbreitet haben. FCK-Geschäftsführer Klatt sagte, er habe sich gefreut, dass es ein zweites Angebot gegeben habe, aber
das Angebot der regionalen Investorengruppe kam sehr spät. Das hat sich als Problem dargestellt, weil es dann doch ein langer Weg ist zwischen einer Absichtserklärung, einer E-Mail, einer Ideensammlung und einem Vertragswerk. Da wir mit Herrn Becker schon seit 5-6 Monaten in Gesprächen sind, ist es ja auch nicht verwunderlich, dass wir hier deutlich weiter waren. Und da uns hier die Zeit davonläuft, war das sicherlich auch ein wesentliches Kriterium.
Michael Littich sagte in einem Telefonat mit dem Deutschlandfunk, die regionale Investorengruppe habe dem FCK angeboten, sofort 3 Millionen Euro Eigenkapital einzulegen, um damit zunächst die Lizenz zu sichern. Das sei eine kurzfristige Entscheidung gewesen, nachdem das Angebot des Luxemburgers Becker vom Tisch zu sein schien. Wegen der Kurzfristigkeit habe es noch kein fertiges Konzept gegeben, aber die Gruppe habe signalisiert, dass sie bereit sei, künftig mehr Geld in den FCK zu investieren. Diese lockere Zusage der regionalen Investorengruppe hatte die FCK-Kreditgeber Quatrex und Lagardère aber offenbar nicht überzeugt. Die drohten nämlich, sie würden dem Club kein weiteres Geld mehr geben. Damit hätten dem FCK 3 bis 4 Millionen Euro gefehlt. Die entscheidende Beiratssitzung des FCK fand am vergangenen Donnerstag statt. 3 der 5 Beiräte stimmten für das Angebot des Luxemburger Bauunternehmers Becker, 2 für die regionalen Investoren. Nach der Abstimmung blieb Beiratsmitglied Michael Littig nichts anderes übrig, als zurückzutreten. Denn sonst hätte der FCK kein Geld bekommen und wäre wohl einer Insolvenz nahe gewesen. Littig sagte, er wolle jetzt nicht mehr zurückblicken, für ihn sei nur wichtig, dass der FCK die Lizenz bekomme. Der Einstieg eines Investors gibt der sportlichen Leitung und dem Trainerteam des FCK jetzt die Möglichkeit, die Planungen für die neue Saison voranzutreiben. Damit dann, so hoffen die Fans, endlich der Aufstieg in die 2. Liga gelingt.
Das Gezerre um den FC Kaiserslautern, darüber berichtete Sina Weber. In den meisten europäischen Ligen stehen die Meister ja schon fest. In der englischen Premier League ist es Manchester City, in der spanischen Primera Division der FC Barcelona, in Italien ist Juventus uneinholbar vorn, in Frankreich ist es Paris Saint-Germain. Und in der türkischen Liga, da entscheidet sich die Meisterschaft aller Voraussicht nach heute, am vorletzten Spieltag in der Super League. Und zwar zwischen den beiden Stadtrivalen Galatasaray Istanbul und Istanbul Başakşehir. Das ist nicht einfach nur ein Stadtduell, diese Partie hat es auch politisch ganz schön in sich. Anhänger und Gegner von Präsident Erdogan treffen hier aufeinander und die Bürgermeisterwahlen spielen da auch eine Rolle auf den Rängen. Ein Beitrag von Fatih Aktürk.
In der türkischen Super League ist gerade maximale Spannung angesagt. Denn im Augenblick läuft das entscheidende Derby zwischen Başakşehir und Galatasaray. Beide Vereine aus Istanbul haben an diesem vorletzten Spieltag gleich viele Punkte. Wer heute gewinnt, geht mit einem 3-Punkte-Vorsprung in das Ligafinale und verschafft sich einen quasi uneinholbaren Vorsprung für die Meisterschaft. So spannend war die Super League schon lange nicht mehr. Doch in den Tribünen geht es an diesen Tagen nicht nur um den Sport. Immer wieder beteiligen sich die großen türkischen Fangemeinschaften an der politischen Aktualität. Das hat gewissermaßen Tradition. Nachdem 2013 die Gezi-Park-Demonstrationen mit Polizeigewalt aufgelöst wurden, positionierten sich die Fangemeinschaften von allen Istanbuler Clubs gegen die Regierung. Hunderte Fans gingen auf die Straßen und demonstrierten friedlich mit. Das, was sich da mobilisierte, beeindruckte die politische Führung. Und so wurden kurz nach den Gezi-Park-Protesten in der Türkei personalisierte Tickets eingeführt. Die Regierung begründete es als reine Präventionsmaßnahme gegen Fangewalt. Experten hingegen vermuten bis heute eine Kontrollmaßnahme der lautstarken Fangruppen. Die Maßnahme führte dazu, dass weniger Fans in die Stadien gingen und dass es auf den Rängen ruhig blieb, jedenfalls bis zu den Bürgermeisterwahlen in Istanbul. Nach dem Sieg von Ekrem İmamoğlu, dem Kandidaten der Opposition, trauten sich die Fans wieder zu ersten politischen Sprechchören. Als Ekrem İmamoğlu, dem Sieger der Wahlen, die Ernennungsurkunde verweigert wurde, skandierten tausende Fans im Stadion von Beşiktaş: Gebt ihm seine Urkunde. Eine große Überraschung angesichts der Lage in der Türkei. Nachdem die Wahl annulliert wurde und für den 23. Juni Neuwahlen angesetzt wurden, ist der Protest größer geworden. Mit dieser Entscheidung sind viele Türken nicht einverstanden und fühlen sich ermutigt, die Regierung offener zu kritisieren. Im Rahmen der Kampagne Her şey çok güzel olacak, zu Deutsch Alles wird sehr schön werden, stellten sich zunächst große Unternehmerverbände und Künstler hinter İmamoğlu. Anschließend schwappte die Welle der Solidarität zu den großen Fußballfangruppen über. Viele Stadien wurden mit dem Slogan der Opposition beschmückt. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan reagierte darauf erbost.
İşte görüyorsunuz. Bunlar o kadar şirazeden çıktı ki.
Seht, sie sind aus den Fugen geraten, hängen Banner in Stadien auf, mit Slogans von Terroristen. Das lassen wir ihnen auf keinen Fall durchgehen. Sie sind vom rechten Weg abgekommen, das werden wir wieder richten.
Bunlar yanlış oldu. Ama bunu biz düzelteceğiz.
Am Tag der Neuwahlen würde die Bevölkerung diesen Kritikern eine Lektion erteilen, ist sich Erdogan sicher. Doch die Fans lassen sich nicht einschüchtern. Nicht nur aus dem Fußball, sondern auch in anderen Sportarten regt sich Protest. Hier skandieren die Fans der Basketballmannschaft von Fenerbahçe nach Recht und Gerechtigkeit. Ein besonders schmerzliches Ereignis für den Staatspräsidenten, denn
bakıyorsunuz, aynı şekilde kapalı spor salonu. Ja, bu stadları biz yaptık, biz.
Diese Stadien haben wir errichtet. Ja, wir waren das. Das wird alles festgehalten.
İnsanlara söylettiriyorlar.
Bedrohlich, wenn man vor Augen führt, wie der türkische Staat in jüngster Vergangenheit Kritiker behandelt hat. Und trotzdem scheint diesmal etwas anders zu sein. Denn völlig unbeeindruckt geht die Solidaritätskampagne für den Kandidaten der Opposition weiter. Noch am vergangenen Wochenende wurde es im Fußballstadion von Fenerbahçe wieder laut und deutlich. Das ganze Stadion rief geschlossen den Slogan von İmamoğlu aus: Alles wird schön werden. Ob die Fans zum Saisonfinale noch weiter wagen, diese Slogans zu skandieren, ist fraglich. Denn der Führer der bekannten Galatasaray-Fangemeinde Ultra Aslan posierte erst gestern bei einem Abendessen mit Nationalisten. Auf einer anschließenden Pressekonferenz gaben die beiden bekannt, dass man Slogans gegen die Regierung künftig unterbinden wolle. Ob deren Einfluss wiederum so weit reicht, dass es in den Rängen wieder stiller wird, wird sich zeigen.
Ein Beitrag von Fatih Aktürk und Hüseyin Topel über das politische Spitzenspiel in der türkischen Liga zwischen Galatasaray und Başakşehir. Zum Eishockey und der Weltmeisterschaft in der Slowakei. 4 Spiele hat die deutsche Mannschaft gewonnen, gestern dann 1:8 gegen Kanada verloren. Heute wartete der nächste große Gegner auf das deutsche Team, und zwar die USA, die allerdings zuletzt gar nicht mehr so stark aufgetreten sind. Und so machte sich auch das deutsche Team heute lange Hoffnung, dass da heute ein Punkt rüberspringen könnte. Burkhard Hupe.
Deutschland verliert also innerhalb von 24 Stunden zum zweiten Mal bei dieser Weltmeisterschaft. Aber anders als beim 1:8 gegen Kanada kann Deutschland dieses Mal erhobenen Hauptes vom Eis gehen. 1:3 hieß es nach 60 sehr ausgeglichenen Minuten gegen die USA. Die Amerikaner im Schlussspurt ein bisschen zielstrebiger und natürlich auch mit der dazugehörigen Klasse unterwegs, erzielten 2 Tore spät in dieser Partie in der 51. und 57. Minute. Tiffels hatte Deutschland mit 1:0 in Führung gebracht. Danach gab es weitere gute Möglichkeiten für die deutsche Mannschaft, aber das Glück war halt an diesem Nachmittag nicht mit einem deutschen Trikot unterwegs und deshalb unterlag Deutschland den USA mit 1:3.
Und dieses 1:3 und überhaupt das Auftreten der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei, das wollen wir jetzt besprechen mit dem Eishockey-Experten des Münchner Merkur, mit Günther Klein. Guten Abend, Herr Klein.
Guten Abend, Frau Stumberg.
1:3 gegen die USA. Das war ja lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel. Ist es jetzt eine verdiente Niederlage oder wie haben Sie es gesehen?
Das Spiel hätte natürlich auch anders ausgehen können, weil die deutsche Mannschaft in den ersten 2 Dritteln wirklich hochkarätige Chancen gehabt hat. Aber man muss sich immer darüber im Klaren sein, wer auf der Gegenseite steht. Ein amerikanisches Team, das vielleicht bisher noch nicht die besten Ergebnisse hatte bei der WM, aber wirklich für amerikanische Verhältnisse optimal besetzt ist. Gespickt mit Spielern, die mal in der ersten Runde gedraftet wurden von der NHL. Und das ist natürlich schon ein außergewöhnlicher Nachweis von Talent, das in diesem Team steckt.
Am Dienstag wird dann das letzte Gruppenspiel gegen Finnland bestritten. Finnland ist ja auch so ein starker und großer Gegner. Und eigentlich muss ja die deutsche Mannschaft da punkten. Ansonsten wird es schwierig, dem überragenden Gegner Russland im Viertelfinale aus dem Weg zu gehen. Welche Chancen geben Sie denn der deutschen Mannschaft?
Gegen Finnland sieht die deutsche Mannschaft traditionell nicht so gut aus. Allerdings gilt für Finnland wie auch zum Beispiel für Kanada, dass es nicht die beste Mannschaft ist, die möglich gewesen wäre. Finnland hatte sehr viele Absagen von seinen NHL-Profis bekommen, setzt deswegen auf eine Mannschaft, die im Wesentlichen aus Spielern der eigenen finnischen Liga rekrutiert ist. Sicher herausragend der 18-jährige Kaapo Kakko, der sich auch mittlerweile in Deutschland schon eine beträchtliche Fangemeinde erspielt hat. Aber ich sehe das Spiel gegen Finnland eigentlich relativ offen. Und es ist auch gar nicht so entscheidend, wie es ausgeht. Klar, wenn man Vierter wird in der Gruppe, droht es, dass man gegen Russland kommt. Allerdings ist Russland auch noch nicht sicher als Erster. Russland wird nämlich am Dienstagabend, 8 Stunden nach dem deutschen Spiel, noch gegen Schweden antreten müssen. Das sind die beiden herausragenden Mannschaften der Gruppe am anderen Spielort Bratislava. Und auch da können sich noch Verschiebungen ergeben. Aber natürlich, die deutsche Mannschaft sollte davon ausgehen, dass sie auf einen wirklich großen Gegner trifft im Viertelfinale.
Und dann ist voraussichtlich dann auch Endstation. Was ist denn dann das Erreichen des Viertelfinales bei dieser Weltmeisterschaft aus Ihrer Sicht wert?
Es ist schon einiges wert, weil es auch verbunden ist mit der Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, über die tatsächlich jetzt schon über die Weltrangliste entschieden wird. Es ist auch eine Bestätigung des Aufwärtstrends, den wir im letzten Jahr erlebt haben und der sich ja auch in der olympischen Silbermedaille gespiegelt hat. Und es ist auch ein Fortschritt gegenüber der WM vom letzten Jahr, als man eben nach Olympia doch viele Absagen kassieren musste und erhebliche Personalprobleme hatte und eben ein Stück weit davon entfernt war, dieses Viertelfinale zu erreichen. Jetzt ist man wieder mit dabei im Konzept der Großen. Man hat es in seiner Gruppe geschafft, die Slowakei, die eigentlich eine besser entwickelte Eishockeykultur hat, als es die deutsche ist, hinter sich zu lassen. Und gut, das ist eben die Realität, dass Kanada, USA und Finnland große Eishockeynationen sind und die Deutschen natürlich jetzt noch nicht den Anspruch stellen können, mit denen auf Augenhöhe oder vor ihnen platziert zu sein.
Was ist denn perspektivisch möglich? Also wir haben die NHL-Spieler, vor allen voran Leon Dreisaitl, Caron Holzer und natürlich den Torhüter Philipp Grubauer, der aber jetzt heute auch wieder nicht zum Einsatz gekommen ist. Also welches Potenzial steckt in der Mannschaft, was vielleicht auch jetzt noch nicht so hundertprozentig abgerufen werden konnte?
Also die Mannschaft hat ein fast schon überragendes Offensivpotenzial, nicht nur durch die beiden NHL-Spieler Dreisaitl, der ja wirklich Weltklasse ist, und durch Cahun, sondern da sind auch ein paar Leute, die sich teilweise in Amerika schon probiert haben, wie Markus Eisenschmidt und Freddy Tiffels, die es zunächst noch nicht geschafft haben in Nordamerika, die aber sehr gut mit ihren Fähigkeiten, mit ihren läuferischen, auf die etwas größeren europäischen Eisflächen passen, bei denen ja bei der WM gespielt wird. Da ist ein Matthias Plachter aus Mannheim, der einen sehr guten Lauf hat. Ja, das sind routinierte Spieler wie Frank Mauer und Patrick Hager vom EHC München. Also gerade vorne ist die deutsche Mannschaft wirklich in der Lage, Tore zu fabrizieren. Und sie hat auch schon Spielzüge gezeigt, speziell wenn Cahun und Dreisaitl involviert waren, die man eigentlich von deutschen Eishockey-Nationalmannschaften in der Vergangenheit nicht gesehen hat. Und so ein Spielzug kann, wie geschehen beim 3:2-Sieg gegen den Gastgeber Slowakei, tatsächlich auch mal ein Spiel zugunsten der deutschen Mannschaft entscheiden.
Wie wichtig wäre denn eine Genesung von Philipp Grubauer, der ja noch immer mit seinen muskulären Problemen zu kämpfen hat, jetzt gerade im Spiel gegen Finnland und dann eben auch im Viertelfinale?
So einen NHL-Mann wie Grubauer bringen zu können, ist vor allem ein psychologischer Faktor, der auf den Gegner wirkt. Auch wenn der Matthias Niederberger aus Düsseldorf, der ein solider bis guter DEL-Torhüter ist, seine Aufgabe ja bisher fast schon phänomenal gelöst hat. Aber Grubauer ist einfach noch eine andere Klasse. Den kennen die Spieler, die auf der Gegenseite stehen werden, weil es wird ein Gegner sein, der mit vielen NHL-Spielern kommt. Und die werden vielleicht schon ein bisschen ins Nachdenken kommen. Und es gibt im Eishockey den schönen Spruch, to run into a hot goaltender, also gegen einen heißen Torwart anspielen müssen. Und das hat manche Mannschaften schon den Verstand gebracht, die favorisiert waren und denen dann plötzlich die Zeit davongelaufen ist, weil sie einfach nicht in der Lage waren, so einen Cerberus dann zu überwinden.
Noch eine kurze Einschätzung hätte ich gerne von Ihnen zum Bundestrainer Toni Söderholm. Wie schätzen Sie seine Leistung und seine Teamformierung ein?
Er hat mutige Entscheidungen getroffen im Trainerbereich, indem er verzichtet hat auf Leute, die zuvor mit im Stab dabei waren, unter anderem die beiden Münchner Co-Trainer von den Olympischen Spielen 2018. Er hat sich mit Steven Reinbrecht überraschend einen ehemaligen DEL-Spieler mit großer Nordamerika-Erfahrung zur Seite geholt und er hat in der Abwehr vielleicht auf einige verzichtet, die so jetzt in einem Managerspiel dann eher diejenigen gewesen wären, die man nominiert hat und hat eher so, ich würde mal sagen, solidere, schmucklose Spieler wie Marco Nowak von der Düsseldorfer EG oder Benedikt Schopper von den Straubing Tigers nominiert. Aber es gibt ihm ja auch recht, weil die deutsche Mannschaft defensiv, das Kanada-Spiel mal ausgenommen, relativ gut dasteht. Er spielt auch sehr attraktiv und kontrolliert. Zugleich achtet auf einen sehr guten Aufbau der Mannschaft und solange man es schafft, die Puckverluste in Grenzen zu halten, die ja immer zu gegnerischen Kontern führen, hat man in einem K.O.-Spiel, glaube ich, schon ganz gute Chancen.
Einschätzungen von Günther Klein, dem Eishockey-Experten des Münchner Merkur, waren das zur Leistung der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei. Heute gab es eine 1:3-Niederlage gegen die USA. Vielen Dank, Herr Klein.
Sehr gerne.
Und im Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft haben die Viertelfinal-Playoffs begonnen. Heute trafen Baskets Oldenburg und Telekom Baskets Bonn aufeinander. Hendrik Lückhoff.
Die Baskets Oldenburg holen gegen Bonn den so wichtigen Heimsieg im ersten Playoff-Viertelfinale. Nach einem guten Beginn brachen die Oldenburger im zweiten Viertel regelrecht ein und zeigten vor allem defensiv ungewohnte Schwächen, verspielten eine 10-Punkte-Führung und gerieten in Rückstand. Die Halbzeitansprache von Oldenburgs Trainer Mladen Drijencic muss offenbar gesessen haben, denn die Niedersachsen fanden wieder zu ihrer Form zurück und drehten die Partie. Matchwinner war am Ende Will Cummings, gerade erst als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet. Er alleine machte 34 Punkte für die Oldenburger und führte sein Team zu einem am Ende verdienten 105:94 Sieg.
Und das Spiel zwischen Rastafechter und Brose Bamberg, das läuft momentan noch und da führt momentan Fechter. Hitzewelle und Dürreperiode. Diese Wetterphänomene haben im vergangenen Jahr nicht nur Bauern in ganz Europa verzweifeln lassen, sondern auch Pferdebesitzer. Besonders großen Alarm haben die Züchter und Reitschulen im vergangenen Sommer in Schweden geschlagen. Sie haben mit enormem Aufwand Futter aus dem Ausland besorgt und mithilfe sozialer Netzwerke Heuballen von einem zum anderen Ort verschickt, damit ihre Tiere nicht hungern müssen. Viktoria Reit hat eine Reitschule in Stockholm besucht, um herauszufinden, wie die schwedischen Pferdebesitzer und Reiter mit der Futterknappheit umgegangen sind und wie sie auf den kommenden Sommer blicken.
Uberina zeigt sich weitgehend unbeeindruckt. Die Stute steht in ihrer Box und futtert Heu. Sie ist eins von 60 Pferden im Stall der Mela Höydens Ridskola, einer Reitschule an den südwestlichen Ausläufern von Stockholm. Eva Netterberg ist die Chefin hier.
Die Futterpreise sind gestiegen, das hat uns finanziell beeinträchtigt.
Die Trockenheit des vergangenen Jahres hat Pferdezüchtern in ganz Schweden schwer zu schaffen gemacht. Normalerweise kaufen sie den Überschuss von Bauern ein, die Futter für ihre Kühe produzieren. Doch Überschüsse gibt es im Moment einfach nicht. Und die Futterproduzenten, die gezielt Pferdezüchter beliefern, konnten nur halb so viel wie sonst ernten und ihre Kunden nicht hinreichend beliefern. Die logische Folge? Höhere Preise. Außerdem unterschied sich die Qualität stark zwischen erster und zweiter Ernte. Ivanetta Berg.
Die erste Ernte war trocken und hatte sehr gute Nährwerte. Hätten wir eine zweite Ernte wie diese gehabt, wäre es sehr viel einfacher gewesen.
Doch es kam anders. Die zweite Fuhre war nicht trocken. Auf der Koppel stehen Gary und Whiskey, zwei Pferde, auf die das direkte Auswirkungen hatte.
Hästarna, de var jättefina.
Die beiden waren wunderschöne Pferde. Dann haben wir ihnen von dem feuchteren Futter gegeben. Die Pferde lieben es, wenn es saftig ist. Das finden sie lecker. Aber wir haben nicht gemerkt, dass wir, wenn das Futter feuchter ist, hauptsächlich Wasser füttern. Da haben sie abgenommen. Und weil sie schon älter sind, nehmen sie nicht so leicht zu. Deshalb sind sie jetzt so schmal. Und das ist eine Konsequenz daraus, wie das letzte Jahr aussah. Absolut.
In ganz Schweden herrschte wie in vielen weiteren Teilen Europas eine große Trockenheit. Und da Pferdebesitzer dort weniger auf langhaltbares Kraftfutter, sondern besonders auf Raufutter, also zum Beispiel Heu und Gras setzen, spürten sie die Konsequenzen der Dürre sehr schnell. Reiten ist in Schweden Volkssport. Unter jungen Leuten bis 25 Jahren sogar die zweitbeliebteste Sportart nach Fußball. Eva Netterbergs Schule ist eine der größeren in Stockholm. Sie führt sie seit einem Vierteljahrhundert. Weil sie so ein großer Abnehmer ist, hat der Futterlieferant die Versorgung ihrer Pferde garantiert. Aber
es betrifft unsere Schüler, weil die Gebühren steigen.
Zwar habe die Reitschule einen Puffer, damit sich die Preissteigerungen nicht direkt auf die Schülerinnen auswirke.
Aber der Puffer reicht nicht für unzählige Jahre.
Lina Lendin ist seit 18 Jahren Schülerin der Reitschule in Mälarhöjden. Hier reitet sie Gary, das Pferd, das im vergangenen Jahr so viel abgenommen hat. Seit einigen Jahren reitet sie auch noch in einem anderen Stall, einer Freundin.
Ich war anfangs besorgt. Viele haben versucht zu importieren oder haben geguckt, wie sie am besten Futter bunkern. Ich selbst habe 10 Säcke eines bestimmten Futters gekauft, weil ich nicht wusste, ob es das später noch geben würde.
Letztlich brauchte sie das Futter nicht dringend, weil der Stall seine Vorräte gut eingeteilt hat. Aber
die Pferdebesitzer im Stall meiner Freundin waren wirklich besorgt und hatten Angst, dass den Pferden die Kilogramm Futter, die ihnen zugeteilt wurden, nicht ausreichen.
Und die Sorge ist weiter groß. Im Netz haben sich deshalb Reiter, Pferdebesitzer und Landwirte zusammengetan. Die größte Facebook-Gruppe hat 26.000 Mitglieder. Nach Landesteilen sortiert wird dort Futter gesucht und angeboten. In Schonen sucht Carita aktuell Heu. In Westerjöttland fragt Luis nach Körnern und Hafer. In der Nähe von Örebro bietet Bert das Heu an, das er im Sommer ernten wird. Sarah Ringmark ist Forscherin in der Landwirtschaftlichen Universität Uppsala. Sie hat gerade eine Untersuchung begonnen, mit der sie herausfinden möchte, wie viele Züchter ihre Pferde verkaufen oder gar notschlachten mussten, welche Futteralternativen Pferdebesitzer möglicherweise gefunden haben und wie sie sich gegenseitig aushelfen. Ringmark.
Ich untersuche, ob alternative Futterstrategien Auswirkungen auf die Gesundheit der Pferde hatten, ob es Probleme gab, wenn man ein Futter geben musste, das nicht die erste Wahl war, das man aber aufgrund der Futterknappheit geben musste.
Die Pferdezüchter finden, sind ihre Tiere bedroht, ist das auch ein gesellschaftliches Problem. Aber Politiker auf nationalem Niveau hätten nicht viel für die Pferdebesitzer getan, sagt Sarah Ringmark.
Landwirte mit lebensmittelproduzierenden Tieren, zum Beispiel Rindern, konnten Gelder von der Regierung bekommen. Aber das half der Pferdezucht nicht. Lokale Politiker haben hingegen teilweise Reitschulen geholfen, sie finanziell unterstützt und teilweise Bauern und Pferdewirten das Gras angeboten, das auf kommunalen Grünflächen gemäht wurde.
Eva Netterbergs Reitschule in Stockholm hat kein Geld von der Kommune bekommen. Und auch wenn sie wegen der Dürre im vergangenen Jahr nicht panisch wurde, sagt sie mit Blick auf ihre beiden abgemagerten Pferde Gary und Whisky.
Ja, ich will nicht haben.
Noch so einen Sommer will ich dieses Jahr nicht noch einmal, wenn ich es mir wünschen darf.
In Zeiten des Klimawandels blicken die Züchter von Saison zu Saison. Dieser Mai ist kühler als der des vergangenen Jahres. Im Moment ist es nur in wenigen Regionen besonders trocken. Die Pferdehalter hoffen deshalb, dass der Kampf ums Futter diesen Sommer nicht ganz so erbittert geführt werden muss. Denn für die Reitschulen geht es um die wirtschaftliche Existenz und für die Tiere ums Überleben.
Die Auswirkungen des Hitzesommers im letzten Jahr auf die Reitställe. Viktoria Reit berichtete aus Schweden, wo die Situation besonders schwierig war und noch ist. Am 7. Juni, also in knapp 3 Wochen, beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich. Wir wollen hier im Deutschlandfunk in einer Serie auf die Entwicklungen im Frauenfußball schauen. Gehälter, Vermarktung, Homosexualität, das sind so Themen, die wir beleuchten. Und auch Frauen in Führungspositionen im Fußball. Heute Abend sprechen wir genau darüber mit Sandra Schwedler. Sie ist die einzige Frau, die als Aufsichtsratschefin im Profifußball tätig ist.
Ich kann mich an mein erstes Spiel erinnern. 1994 war das. Ich war damals in der Schule, es war ein Freitagabendspiel und ich war hin und weg und kam nach Hause und sagte zu meinen Eltern, ich hätte gerne Dauerkarte und meine Eltern waren so ein bisschen, oh, pff, mal abwarten, du hast auch mal alles Mögliche angefangen, mal ein bisschen Leichtathletik, mal ein bisschen das, das hat nach ein paar Wochen wieder aufgehört, vielleicht hört das ja auch wieder auf. Es hörte nicht wieder auf und so bekam ich zum Nikolaus eine Rückrundendauerkarte und seitdem jedes Jahr traditionell zu meinem Geburtstag eine Dauerkarte von meinen Eltern geschickt. Sorgen haben sich meine Eltern, glaube ich, erst gemacht, als sie feststellten, dass ich alle Spiele fahre und in meinem Kopf sich eigentlich nur Fußball abspielt und ich fast nichts anderes mehr gemacht habe und es auch Diskussionen gab wegen Schule. Das war, glaube ich, so etwas, wo sie ein bisschen Sorge hatten, ob Fußball zu viel Zeit in meinem Leben einnimmt. Man wird ruhiger mit dem Alter. Ist schon so. Aber nein, ich glaube, ein Sieg in bestimmten Situationen und ein Nichtabstieg oder auch Aufstiege oder so sind immer noch so emotional, wie sie auch vor 20 Jahren waren. Und das ist halt das Schöne eigentlich daran.
Sandra Schwedler im Sportgespräch heute Abend um 11:30. Das war Sport am Sonntag mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.